Wie lese ich Bausparverträge oder Riester-Rentenversicherungen richtig? Und damit herzlich willkommen zur neuen Finanzinsider Podcast-Folge. Und ich glaube, das ist ein Thema, wir haben es hier schon ein paar Mal oder ich habe es hier schon ein paar Mal auf dem Podcast durchgegangen und jedes Mal kommen immer wieder Riester-Fragen und check gerne auch die anderen Folgen ab dazu. Ich möchte jetzt heute erstmal nur über das Thema Riester-Rente sprechen. Es soll darum gehen, was gibt es für verschiedene Verträge, warum ist eine pauschale Aussage sehr schwierig, für wen kann es sich wirklich lohnen, aktuell auch mit Altverträgen und natürlich ganz wichtig, wie kannst du das für dich prüfen, was du jetzt mit deinem Riester-Vertrag machen solltest. Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. Wie gesagt, ich habe in anderen Folgen auch schon mal über diese ganze Thematik gesprochen. Vielleicht doppelt sich das ein oder andere, aber du kennst auch meine Grundhaltung, wenn du diese Folgen schon gehört hast. Manchmal müssen wir einfach nichts Neues lernen, sondern einfach nur daran erinnert werden. Und vielleicht ist das jetzt hier mit dieser Podcast-Folge dein Reminder, dass du dich einmal um deine, ja, Riester-Rente, um deine Absicherung kümmerst. Also fangen wir erstmal ganz vorne an. Es ist ja auch immer dieses Thema, lohnt sich Riester oder nicht? Und ihr kennt diese Stammtischparolen mit der Thematik, ja, das lohnt sich auf gar keinen Fall oder ja, das lohnt sich auf alle Fälle. Und natürlich ist man dann dadurch verunsichert. Und eine Sache, die wir uns erstmal grundlegend ins Gedächtnis rufen müssen, Riester ist ja schon über 20 Jahre altes Konzept. Und die allerersten Verträge, also die so vor 20 Jahren gemacht worden sind, da war es halt so, die waren in der Regel halt einfach schlecht, weil das war ein neues Produkt. Die Versicherer haben sich da tatsächlich die Taschen mit voll gemacht. Die waren sehr teuer etc. Das heißt jetzt aber nicht automatisch, dass wenn du jetzt zum Beispiel so einen alten Vertrag hast und du jetzt in 5 Jahren in Rente gehst, dass sich das jetzt noch lohnt, das zu kündigen, sondern man das halt einfach gegebenenfalls weiterlaufen lassen sollte. Dazu gleich ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich musst du erstmal verstehen, okay, die Verträge haben sich im Laufe der Zeit geändert, die haben sich teilweise auch verbessert und irgendwann, so die letzten Jahre, sind halt bessere Alternativen in meinen Augen, außer in minimalen Situationen, auf den Markt gekommen. Das heißt, auch ich habe ja ganz, ganz lange zum Thema Altersvorsorge meine Kunden beraten. Es gab eine gewisse Zeit, wo wirklich für viele Leute so ein Riester-Vertrag tatsächlich, wenn der gut gewesen ist, ich gehe gleich auf die Punkte ein, welche Punkte gut sein sollten, tatsächlich die beste Alternative war. Jetzt rückblickend könnte man sagen, ja, man hätte damals vielleicht sogar besser schon eine ETF-Rentenversicherung machen können, die da brandneu gewesen sind. Aber niemand wusste zu dem Zeitpunkt, werden die wirklich besser laufen? Sind die besser konzipiert? Schlagen die die Förderung? Schlagen die Steuervorteile? Und deswegen ist es natürlich immer rückschauend zu betrachten, immer sehr, sehr leicht zu sagen, hey, ich hätte ja besser das, ich hätte ja Y machen können. Aber die Frage ist ja immer, in dem Moment, wo ihr eure Altersvorsorge gerade aufgestellt habt, was war da die beste Lösung? Und auch hier, ihr könnt rückblickend immer irgendwas besser machen. Also davon, von dem Gedanken müsst ihr euch freimachen, ihr könnt niemals die perfekte Lösung finden, weil es wird immer irgendwas geben, was besser ist. Das ist genauso wie diese Thematik, wenn ihr sehr erfolgreich seid, sehr viel Geld verdient, es wird immer eine Person geben, die erfolgreicher ist. Ja, und deswegen müsst ihr halt einfach schauen, okay, vor allem wichtig, Pläne durchzuziehen und nicht einfach alles sofort über den Haufen zu werfen und das Ganze erstmal ja sauber und vernünftig zu hinterfragen. Also, so, ich fange mal ganz vorne an. Was gibt es für verschiedene Riester-Renten, Versicherungen, Absicherungen, Sparpläne? Es gibt Riester-Bausparen, ja, zum Bausparen kennt ihr meine Meinung, dazu gleich ein bisschen mehr. Dann gibt es Riester-Banksparpläne. Also früher war es wirklich so, ihr konntet zur Bank gehen und sagen, hey, ich möchte einen Riester-Banksparplan machen und will da mein Geld reinpacken, kriege meine Förderung darauf. Darauf gab es danach damals noch Zinsen, 3-4% tatsächlich, ja. Die gibt es heute nicht mehr. Es gibt mittlerweile Fondssparpläne als Riester, also Riester-Fondssparpläne. Es gibt eine Bank, ich glaube, die Volksbank ist es mit der Union Investment, die da sehr, sehr viel vertrieben hat und die Profirente, ein großes Thema hier bei uns auch im Kreis damals gewesen. Und es gibt Riester-Rentenversicherung. So. Wo ist jetzt mal der grundlegende Unterschied, beziehungsweise was ist die Grundlage, was der Staat gesagt hat? Riester an sich ist ja erstmal nur ein Förderkonzept. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Staat gesagt hat, okay, wir haben Probleme mit der Altersvorsorge, deswegen werden wir jetzt die Leute, die privat vorsorgen, fördern. Und zwar in Form von Zulagen. Es gibt bei der Riester-Rente Zulagen für Kinder, es gibt Zulagen für euch als quasi angestellte Erwachsene, wenn ihr förderberechtigt seid. Ja, und es gibt Steuervorteile. Das heißt, Kinder sind mittlerweile, das wurde mit der Zeit mal angehoben, ich glaube 300 € pro Kind für Kinder ab 2008 Geborene, kriegt ihr eine Zulage und eine Grundzulage von 175 €. So, und jetzt kann man eigentlich auch schon daran sehen, okay, jetzt ganz egal, welches Konzept man hat, wenn ihr jetzt zum Beispiel nebenberuflich arbeitet, ja, oder ihr seid nur Teilzeit am Arbeiten und ihr habt zwei Kinder. Ihr müsst 4% von eurem Jahresbrutto einzahlen, um die volle Förderung zu bekommen. Sagen wir mal, ihr habt zwei Kinder, ihr arbeitet nebenberuflich und verdient, ich mache machen jetzt einfach ein Beispiel, 20.000 Euro im Jahr. Dann müsstet ihr von 20.000 Euro im Jahr 4% von der Summe müsstet ihr einzahlen, um die volle Förderung zu bekommen. Lass uns das mal ganz kurz als Beispiel rechnen. Das wären in dem Beispiel 800 Euro. Und wenn ihr 800 Euro bezahlt, dann würdet ihr 175 Euro für euch bekommen, 300 Euro fürs erste und 300 Euro fürs zweite Kind. Das heißt, summa summarum wären das ziemlich genau 775 Euro. Jetzt kommt aber der Clou an der Sache. Ihr könnt von diesen 800 Euro, die ihr einzahlen müsst, die Zulagen gegenrechnen. Das heißt, ihr müsstet rein theoretisch 800 minus 775 nur 25 Euro machen. In dem Fall den Sockelbeitrag, das sind mindestens 5 Euro pro Monat. Und ihr würdet die volle Zulage bekommen. Das heißt, nichts anderes als, und jetzt muss ich mal ganz kurz den Taschenrechner rausrechnen, dass ich den richtigen Monatsbetrag habe. 775 durch 12 sind 64,58 Euro. Ich runde das jetzt mal als auf 65. So, das heißt nichts anderes, ganz egal, ob das jetzt ein Riester-Bausparvertrag ist, ob das ein klassischer Vertrag ist, eine Rentenversicherung, ihr gebt jeden Monat 5 Euro aus und bekommt auf der anderen Seite 65 Euro nochmal dazu. Ja, oder andersrum, ihr gebt mir 5 Euro und ich gebe euch 70 wieder. Und das jeden Monat, solange ihr dieses Einkommen habt, solange ihr die Kinder habt, die kindergeldberechtigt sind. Ja, und das ist eine mega Förderung. Und das lohnt sich tatsächlich auch heute noch, weil die Verträge können so schlecht sein wie irgendwas. Ihr tauscht jeden Monat 5 gegen 70 Euro. Und ich denke, das ist klar, das liegt auf der Hand. Das ist übrigens in meiner Meinung aber auch gerade heutzutage der einzige Fall, wo sich Riester noch lohnt. Also wenn ihr eine sehr, sehr geringe eigene Belastung habt, aber sehr viel Förderung dafür bekommt. Das betrifft bei dieser Aussage meiner Meinung nach aktuell Neuverträge. Ja, wenn ihr jetzt quasi, keine Ahnung, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, 70.000, 80.000 Euro im Jahr verdient und ihr müsstet den vollen Beitrag da reinpacken, dann muss man natürlich genau schauen, okay, was gibt es vielleicht noch für Alternativen. Ja, das betrifft aber wiederum nicht Altverträge. So, ich weiß, ich springe ein bisschen im Thema, aber wir sind ja erstmal so vom Grundsatz her. Dadurch, dass der Staat das fördert mit diesen Zulagen, hat er gesagt, okay, 100% der Rente müssen garantiert sein. Ja, das heißt nichts anderes, als dass ihr später, oder nicht 100% der Rente, sondern 100% der gezahlten Beiträge ist richtig, dass ihr alles Geld, was in dieses Produkt reingegangen ist, ganz egal, ob das Riester-Bausparen ist, ganz egal, ob das ein Banksparplan, Fondssparplan oder eine Versicherung ist, das Geld, was eingezahlt ist, muss am Ende der Vertragslaufzeit im Vertrag drin sein. So, dadurch, dass diese Garantie gegeben sein muss, können zum Beispiel Versicherungen, wenn sie jetzt hergehen und das in ETFs packen oder so, nicht sagen, okay, wir packen den vollen Beitrag in die ETF, sondern nur einen Teil. Das heißt, ihr werdet automatisch mit einer Riester-Rente, wenn ihr die reine Rendite betrachtet und die Zulagen und die Steuervorteile nicht mit reinrechnet, immer schlechter fahren als mit einem reinen ETF-Sparplan. Das ist klar. Das ist halt schon bedingt der Sache, weil ihr diese Garantie habt. Auf der anderen Seite habt ihr halt bei einem ETF-Sparplan keine Garantie. Aber das ist halt der Grund, warum man nicht einfach sagen kann, was ist besser, ETF-Sparplan oder Riester-Rente. Ja? Und wir müssen auch noch einen Faktor berücksichtigen, und zwar den Faktor Mensch. Wer kriegt denn kalte Füße, wenn man mal 100.000 Euro in seinem ETF-Sparplan hat? Und auf einmal geht es so wie letztens 20% runter. Wer fängt dann an, seine Anteile zu verkaufen? Wer geht dann nicht vielleicht doch mit 150.000 Euro dran, nimmt sich 5.000 Euro für die Traumreise raus, ja? Also, das spielen ganz, ganz viele Sachen eine Rolle. Aber das erstmal so zum Grundsatz. Also, ihr müsst verstehen, der Staat will, dass am Ende der Laufzeit alles garantiert ist. Oder aktuell zumindest noch. Das heißt, die Renditen, die reinen Renditen, werden immer schlechter sein, als jetzt zum Beispiel ein ETF-Sparplan, ja? So, das erstmal so Grundsatz. Problem an der ganzen Geschichte, also wenn ihr riestert, ja, dann würde ich immer nur ein Produkt bei der ganzen Geschichte wählen, und das ist jetzt in meinen Augen egal, ob das jetzt seit 10, 20 Jahren oder was auch immer läuft, und zwar ist das eine ETF, also auf Basis von einer ETF-Versicherung. So, warum ist das in meinen Augen der beste Weg, wenn ihr sagt, okay, riestern passt zu eurer individuellen Situation? Ist relativ einfach. Beim Bausparen, wie gesagt, da gibt es so gut wie keine Rendite. Wenn ihr das dann später fürs Haus benutzt, dann gibt es da auch wieder ganz viele Sachen, die man beachten muss. Darf ich das Haus weiterverkaufen? Muss ich drin wohnen bleiben? Etc. Ja, ihr könnt das Geld aus einer Riester Rentenversicherung auch fürs Haus nehmen. Dafür braucht ihr keinen Bausparvertrag. Und ich bin sowieso kein Fan von Bausparen. Das wisst ihr vielleicht auch schon. Ja, und deswegen Bausparen würde ich erstmal per se grundsätzlich nicht machen. Bei einem Bank- oder einem Fondssparplan, wie zum Beispiel dieser Uni-Profi-Rente, war zumindest vor 5, 6 Jahren noch der Fall. Ich habe schon länger solche Verträge nicht mehr kontrolliert oder nicht mehr gesehen. Es ist halt so, dass ihr zwar am Anfang nur einen Sparplan habt und da wird ganz, ganz groß geschrieben, ihr habt am Anfang keine Kosten, aber wenn ihr mal da ins Kleingedruckte reinschaut, steht ja, dass zu Beginn der Rente eine Rentenversicherung abgeschlossen wird, weil, und das ist die nächste Bedingung vom Staat, euch eine lebenslange Rente garantiert werden muss aus dieser Riester-Rente. So heißt nichts anderes, ihr könnt euch zwar mit einem ETF-Fonds-Sparplan oder ETF-Sparplan auf Riester-Basis heute vor den Kosten einer Versicherung schützen, ihr habt die Kosten aber ohnehin und zwar spätestens mit 67, wenn ihr diese Rentenversicherung habt. Ich habe dazu auch schon mal ein ausführliches YouTube-Video gemacht, aber das ist mal so grundsatzmäßig, wenn ihr das habt. Und deswegen ist es halt für mich, wenn man halt Riester zu sagen, okay, wenn, dann brauche ich eine Versicherung und die sollte im Optimalfall mittlerweile auch auf ETFs laufen können, damit ich die Kosten möglichst gering halte. So, wieso würde ich jetzt nicht hergehen und pauschal sagen, okay, alle Riester-Renten, die das nicht betrifft, würde ich kündigen oder würde ich weghauen? Relativ einfach. Ich habe eben schon eingangs der Folge gesagt, wenn ihr jetzt noch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre bis zur Rente habt und ihr wollt jetzt was Neues machen, ja, dann ist es halt sehr schwierig, da wirklich was zu finden, was sich vielleicht noch lohnt. In den meisten Fällen ist das fast nur noch ein ETF-Sparplan, weil alle anderen Produkte haben wieder neue Kosten, egal ob ihr den Berater auf dem Honorar bezahlt, ob ihr Provision bezahlt und dann rechnet sich das meistens nicht, ja. Das heißt, wenn ihr, und ich ziehe da meistens so eine Grenze so bei Restlaufzeit 17 Jahre, das heißt, wenn ihr 50 seid, unter 50, dann macht es Sinn, die Sachen vielleicht nochmal zu prüfen, nochmal gegenzuchecken, was gibt es da für Alternativen, weil ihr dann auch noch gewisse Förderungen bekommt, wenn ihr zum Beispiel eine ETF-Rentenversicherung macht, das ist die dritte Schicht der Altersvorsorge, ja, aber das muss dann individuell gecheckt werden. Wenn ihr das mit unabhängigen Experten wollt, mein Team steht genau für solche Fälle halt bereit. Wie gesagt, wenn ihr über 50 seid, da macht es gerade eher weniger Sinn. Da würde ich das tatsächlich in den meisten Fällen einfach laufen lassen. Wenn ihr da trotzdem gerade Fragen habt, schickt mir gerne dazu Nachrichten. Dann schaue ich, dass wir da vielleicht auch einen Dreh dran kriegen, dass ihr da eine Antwort bekommt. Alle, die unter 50 sind, ich packe einen Link in die Shownotes rein. Könnt euch gerne zu eintragen, unabhängig mal checken lassen. Ich arbeite nur mit unabhängigen Versicherungsmaklern zusammen an der Stelle, die euch da wirklich unabhängig und transparent sagen, ob das gut ist, ob man das besser machen kann oder halt eben nicht. So, das erstmal so zum Grundsatz, ne? Also, dass ihr erstmal wisst, okay, was habe ich da für Punkte? Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, Flo, aber ich bin jetzt 55 und ich habe so einen komischen Banksparplan. Ja, wie gesagt, man kann rückblickend immer sagen, das wäre besser gewesen, aber es wäre ganz, ganz häufig auch einfach fatal, das jetzt deswegen über den Haufen zu werfen, nur weil es was anderes gegeben hat, weil du nachher wahrscheinlich nicht besser auskommst. Weil da muss man dann wirklich hergehen, denn es ist ein bisschen aufwendiger. Was hast du jetzt aus diesem schlechteren Riester-Produkt, was vielleicht nicht die optimale Wahl damals war. Was hast du daraus in 10, 12 Jahren an Rente voraussichtlich? Was hast du, wenn man was anderes macht? Und da muss man halt genau gegenlegen. Was hast du für einen Beitrag? Was willst du noch für ein Risiko eingehen? Das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen. Ja, so, jetzt war ja die grundsätzliche Frage, wie lese ich die richtig, worauf soll ich denn achten? Und ich gehe jetzt erstmal nur auf die Versicherung ein, weil alle anderen Sachen sind eher so Thematik. Unter 50, lasst das auf jeden Fall checken. Über 50 müsst ihr wahrscheinlich einen sauren Apfel beißen, das laufen lassen, weil sich andere Sachen nicht weiter lohnen würden. Ja, so. Habt ihr jetzt eine ETF-Rentenversicherung, also eine ETF-Riester-Rentenversicherung, machen wir es vollständig, weil das ist auch mal wieder ein anderes Thema, dann solltet ihr erstmal schauen, okay, könnt ihr ETFs anwählen, ja, weil bei vielen sind aktive Fonds noch vielleicht hinterlegt, weil das damals einfach gang und gäbe war. Ich selber habe auch drei verschiedene Riester-Rentenversicherungen gehabt, eine klassische, ja, das ist so das Pendant zu einer fondsbasierten, dann hatte ich eine fondsbasierte, die einfach schlecht war aufgrund der hohen Kosten und jetzt habe ich final eine, die ich gerade aber nicht voll bespare, einfach weil ich nicht förderfähig bin als Selbstständiger. Und genau, also, worauf sollt ihr achten? ETFs, wichtig anzuwählen. Warum? Das drückt die Kosten. Kosten ist der zweitwichtigste Punkt. Ihr könnt mal gucken, was habt ihr für eine Effektivkostenquote. Und wichtig auch da, was habt ihr für ein Anlagemodell? Wenn ihr zum Beispiel eine hohe Effektivkostenquote habt, ich habe da damals mit Anbietern zusammengearbeitet, die zwar eine hohe Effektivkostenquote ausgewiesen haben, die aber relativ viele Kickbacks wieder reingesteckt hat. Das heißt, die kriegt einmal im Jahr so eine Standmitteilung. Steht da beispielsweise drauf, okay, 850 Euro Kosten, aber 730 Euro Kosten wieder gut geschrieben durch diese Kickbacks, ja. Das heißt, nur die Kostenquote alleine heißt jetzt nicht, dass es ein schlechtes Produkt oder ein gutes Produkt. Nehmt euch da einfach mal die Jahresauszüge, die ihr bekommen habt und schaut, okay, was habe ich da für Kostenpunkte draufstehen? Abschluss- und Vertriebskosten, wenn es eine provisionsbasierte Riester-Rentenversicherung ist, fällt in der Regel über die ersten 5 Jahre der Versicherung ab. Einige haben 8 Jahre. Das heißt, wenn der Vertrag älter ist, müsste da eine Null stehen oder nahe Null, außer ihr habt irgendwelche Dynamiken im Vertrag gehabt. Ja, das heißt, ihr zahlt einfach mehr Beitrag ein. Und das andere sind halt Kosten aus dem Vertrag. Und da müsst ihr halt wirklich mal schauen, okay, passt das in Relation, was ihr einzahlt? Weil wenn ihr zum Beispiel 1200 Euro einzahlt und ihr habt vielleicht, sagen wir, 500 Euro Wertentwicklung, also 1700 Euro plus, aber ihr habt auf der anderen Seite 1200 Euro Kosten, weil, keine Ahnung, nicht nur die Abschluss- und Vertriebskosten drin sind, sondern weil das sehr, sehr teure Verträge sind. Ich spaß mir da jetzt mal Anbieter zu nehmen, weil nachher wird diese Folge dann gestrikt oder ich wegen übler Nachricht oder was auch immer dran gekommen. Aber guckt das auf jeden Fall nach. Also nochmal zusammengefasst, ETFs und dann natürlich auch die Kosten. Der nächste Punkt ist der sogenannte garantierte Rentenfaktor. Was ist der garantierte Rentenfaktor? Damit die Versicherungen heute kalkulieren können, wie viel Rente ihr später garantiert bekommt, gibt es einen garantierten Rentenfaktor. So, der liegt in der Regel meistens irgendwo zwischen 20 und 40 Euro. Früher war der höher, weil die Versicherungen da kalkuliert haben, dass die Leute nicht so alt werden. Heute weiß man, die Leute werden älter, deswegen sind die Rentenfaktoren in der Regel niedriger. Was übrigens auch wieder ein Punkt dafür spricht, für alle Leute, die einen Altvertrag haben, dass die da vielleicht noch einen sehr hohen Rentenfaktor haben und auch das dann halt heute auch mit einem Tausch und einem Wechsel nicht mehr ausgeglichen werden kann. Ja, also wie gesagt, man kann die Zeit ja nicht zurückdrehen. So, das heißt, der Rentenfaktor garantiert euch je 10.000 Euro Vertragsguthaben eine gewisse Rente. Einfaches Beispiel, ihr habt durch den Beitrag, den ihr macht, irgendwann 100.000 Euro Kapital. Da würden 10.000 Euro 10 mal reingehen. Der Rentenfaktor liegt bei 25. Das heißt, 10 mal 25 wären 250 Euro Zusatzrente. Und ja, ihr müsst das Ganze versteuern und ja, da müssen Sozialabgaben drauf gezahlt werden. Wir können das alles nicht ändern. Das ist halt einfach so, ist ein Parameter, den wir mit einkalkulieren müssen. Deswegen könnt ihr aber eure Riester-Rente auch von der Steuer absetzen, wenn ihr angestellt seid. Wenn ihr förderfähig seid, könnt ihr das gegenrechnen und das solltet ihr auch unbedingt machen. Ich kenne viele Leute, die haben eine Riester-Rentenversicherung gemacht und, keine Ahnung, hätten jedes Jahr 500, 600 Euro Steuern wiederbekommen und haben sich dieses Geld vom Staat nicht wiedergeholt, ja. Aber das sind in meinen Augen drei Punkte, die ihr in jedem Fall schon mal euch anschauen solltet. Also könnt ihr ETFs auswählen? Was ist mit den Kosten? Passt das im Verhältnis? Gerade die Verwaltungskosten, die die Gesellschaft danach erhebt. Und abschließend natürlich auch nochmal diesen Rentenfaktor anschauen. Das sind so drei Hardfacts, das sind natürlich nicht alle. Ja, aber wenn ihr euch damit reinsetzt und auch schon mal wisst, okay, ich gucke mir erstmal an, was habe ich für einen Vertrag? Wie lange habe ich noch Restlaufzeit? Wenn, wie gesagt, einer von diesen Rentenversicherungen der Fall ist, dann solltet ihr diese drei Punkte, die ich gerade noch genannt habe, überprüfen. Und dann könnt ihr in meinen Augen schon mal so, 95% der Riester-Verträge wahrscheinlich so irgendwo sagen, okay, lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das nicht? Und nochmal auch hier zusammengefasst, ja, es gibt andere Absicherungen, die immer besser gelaufen wären, aber hört bitte auf mit dieser Thematik oder macht es nicht, dass ihr sagt, ich vergleiche jetzt eine Riester-Rentenversicherung mit einem ETF-Sparplan, weil der immer besser gelaufen ist, ganz egal, was es für eine Gesellschaft ist, ganz egal, wie niedrig die Kosten sind, ganz egal, wie hoch der Rentenfaktor ist. Es ist einfach ein anderes Produkt, weil es ein Produkt ist für Leute, die auch Sicherheit wollen, die sagen, hey, ich will eine garantierte Rente, ich will da nicht mit zocken, ich will das einfach fest einkalkulieren, was ich später habe. Und für alle, die, wie gesagt, mehr als 17 Jahre Restlaufzeit haben, also unter 50 sind, wenn sie mit 67 planen, in Rente zu gehen. Ich packe einen Link zur Beratung von meinem Team da rein. Ihr könnt da gerne euch reintragen. Wie gesagt, wir kriegen da sehr, sehr viele Anfragen, kann einen Moment dauern. Ihr könnt da eure Verträge auch hochladen. Da müsste ein Feld mit sein, wo ihr Sachen mit hochladen könnt. Und da könnt ihr mit meinem Team sprechen und euch dazu einmal eine Expertenmeinung abholen, ob sich das Ganze wirklich für euch rechnet oder eben nicht. Ich hoffe erstmal, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Ich weiß, die Folge war ein bisschen länger und ich habe noch lange nicht alles über Riester-Renten erzählt. Ich weiß, ihr könnt in jedes Thema, was ich heute besprochen habe, nochmal viel, viel genauer eintauchen. Aber wenn ihr da weiter Fragen zu habt, schickt sie mir gerne, vor allem auf Instagram. Da werden alle Nachrichten gelesen und dann gehen wir da in den nächsten Folgen natürlich noch weiter drauf ein. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.